Anthony Fauci, der wichtigste Corona-Berater der USA während der Pandemie, steht massiv unter Druck. Die USA fahren Impfprogramme zurück und die Wirtschaft in den USA sendet erste Schwächesignale. Der Kurswechsel geht weiter. Wir sprechen drüber. Jetzt.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Hallo Sandra.
Hi Uli.
Sandra, ich hätte nicht gedacht, dass wir 2026 nochmal über Anthony Fauci sprechen. Warum ist der plötzlich wieder so Thema bei euch?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es geht angeblich von den Republikanern aus um eine Aufarbeitung der Covid-Handhabung von Dr. Fauci. Aber ich habe mir das gestern streckenweise angeguckt. Ich musste mich wirklich zwingen. Anthony Fauci ist ein Wissenschaftler, der 7 Präsidenten beraten hat, der 50 Jahre lang im Dienst der Vereinigten Staaten stand, der mehrere Medaillen von der US-Regierung bekommen hat, analog zum Deutschen Bundesverdienstkreuz, der sicherlich die Covid-Pandemie nicht perfekt gemanagt hat, aber niemand kannte sich ja damit aus, aber er hat sein Bestes gegeben und wir sind relativ schnell als Gesellschaft darüber hinweggekommen. Und es ging den Republikanern auch nicht wirklich um eine Aufklärung. Rand Paul pflegt eine persönliche Feindschaft gegenüber Dr. Fauci. Er hat in der Vergangenheit häufiger gesagt, er wird nicht früher oder länger ruhen, bis dass Dr. Fauci im Gefängnis sitzt. Der ist, wie gesagt, jetzt 85 Jahre alt. Es ging ihnen nur darum, diesen Mann vorzuführen, anzubrüllen, zu demütigen und zu erniedrigen. Deswegen, ich konnte es mir kaum angucken. Und wenn es ihnen wirklich um eine Aufklärung gegangen wäre, zum Teil sind die schon alle aufgeklärt, abgearbeitet worden. Aber von mir aus, man kann diese Vorgänge nicht genug aufarbeiten, um für die Zukunft zu lernen. Aber wenn es ihnen wirklich darum gegangen wäre, dann hätten sie ihm Dr. Fauci Immunität verliehen, dass er straffrei hätte alles aussagen müssen, dann hätte er sich auch nicht drücken können. So hat er immer gesagt, ich verweigere die Aussage auf Anraten seines Anwalts. Er hatte keine andere Wahl, weil es ging ihm nur darum, sich in einem Widerspruch zu verwickeln oder irgendwas, wo sie was hätten draus stricken können als Falschaussage, um ihn ins Gefängnis zu bringen.
Was wird ihm denn vorgeworfen?
In erster Linie wohl, dass er an dieser Gain-of-Function-Research beteiligt war. Gain-of-Function bedeutet, dass man Viren sozusagen reverse-engineert, also dass man die auseinandernimmt und selbst Mutationen herbeiführt, um zu sehen, wie die sich weiterentwickeln könnten, möglicherweise um sich auf Mutationen vorzubereiten, um daraus zu lernen, vielleicht auch im Hinblick auf andere Viren. Und da war er Teil einer Behörde, irgendwann mal, die wiederum einer anderen Behörde, einer anderen amerikanischen Behörde Mittel zukommen hat lassen. Und diese andere Behörde hat in Wuhan ein Research-Laboratorium, war daran finanziell oder mit Research beteiligt, über diese Art von Forschung. So, und so eine Forschung, Kritiker sagen, die ist risikoreich, weil die kann halt aus dem Labor herauskommen und Gefahren verursachen, die man nicht kontrollieren kann. Und ich glaube, das ist eben alles so völlig wirr und inkohärent, was aus dem republikanischen Lager kommt. Ich glaube, das ist, was sie ihm versuchen vorzuwerfen. Rand Paul hat über 1000 Seiten der privaten Tagebücher von Dr. Fauci, die auf seinem Dienstcomputer gespeichert waren, hat er veröffentlicht. Und da konnte man nichts finden, woraus man ihm einen Strick drehen konnte. Also wie gesagt, es geht nicht um Aufklärung, es geht darum, einen Sündenbock zu finden und es geht vor allen Dingen um Flood the Zone à la Steve Bannon. Man fragt sich, was wollen sie jetzt wieder verdecken? Der Krieg im Iran ist bereits verloren, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind katastrophal und die fangen gerade erst an, sich zu manifestieren. Dann haben wir hier Masernausbruch noch und nöcher. Wir haben die, Legionellen bei mir hier im Stadtviertel, wo schon 5 Leute gestorben sind. Dann haben wir dieses Parasit, was den explosiven Durchfall verursacht, der wochenlang andauert, der Leute reihenweise ins Krankenhaus stationär bringt. Also wir haben hier so eine große Gesundheitskrise. Und dann führen sie Anthony Fauci so vor, nur um Social-Media-Clips wieder daraus auch machen zu können und damit Geld zu raisen für ihre Partei, ihre Kandidatur.
Lass uns über die anderen Themen gleich sprechen, aber was droht denn Fauci? Und was, also wie lange dauert das noch?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist so dermaßen konfus. Also es war ja auch gestern eine Aussage vor dem Kongress. Aber es geht ja nicht tatsächlich um die Fakten, und was Tatsache ist, geht darum, wie kann man ein Narrativ stricken? Und sie stricken das jetzt eben so, dass bei den Wählern hängen bleibt, Fauci hat die Aussage verweigert und wer die Aussage verweigert, der ist schuldig, weil wenn man nicht schuldig wäre, dann könnte man ja aussagen. Völlig außer Acht lassend, dass das kein Gerichtsverfahren war. Also da geht es nicht um juristische Schuld. Und wie gesagt, sie hätten das ja auch anders handeln können, wenn es ihnen wirklich um die Aussage von Dr. Fauci gegangen wäre. Sie haben auch aufsehenerregend, also Rand Paul selbst, den Rechtsanwalt aus dem Plenarsaal rausschmeißen lassen. Das sind alles Dinge, die sind noch nie vorgekommen. Der Abgeordnete Moreno, das ist noch eine Seitengeschichte. Dessen Tochter ist mit einem Politiker verheiratet, der selbst kandidiert, dieser Politiker, also sein Schwiegersohn von diesem Abgeordneten Moreno, hat seiner zweijährigen Tochter das Schlüsselbein gebrochen, hat seine Frau misshandelt, hat sie mit kochendem Wasser übergossen, ja. Und er führt in dem Rennen in diesem Staat, der mir gerade entfallen ist, führt dieser Politiker, der offensichtlich Gewalt gegen seine Familie, gegen sein Kleinkind ausgeübt hat. Dazu hat der Senior Moreno, also der Vater der Frau, deren Mann sie mit heißem Wasser, kochendem Wasser übergossen hat. Dazu hat er nichts gesagt, aber er hat die F-Bombe Dr. Fauci an den Kopf geschmissen. Wer zum F glaubst du eigentlich, dass du bist? Und dazu muss man wissen, in Deutschland das F-Wort über die Medien und Videospiele wird sehr locker transportiert. Es gab hier auch einen ehemaligen Außenminister, der an der Columbia-Universität das F-Wort gegenüber Studenten öffentlich ausgesprochen hat. Das ist ein ganz schlimmes Schimpfwort. Das darf man öffentlich nicht verwenden. Und das war eben auch nochmal eine ganz besondere Beleidigung. Aber das hat gezeigt, ihnen ging es nur um Effekte, um sich aufzubauschen, laut zu bellen und dann bei den republikanischen Wählern als männlich zu erscheinen.
Ist das jetzt eine ernsthafte Aufarbeitung oder vor allen Dingen eine politische Inszenierung? Wie sieht das denn das Volk bei euch?
Natürlich, im Nachhinein wird die Handhabung von Covid kritisch gesehen auch. Ich würde sagen, in Manhattan sind wir so ziemlich alle an Bord. Wir haben uns ja auch wirklich minutiös an aller Anweisungen gehalten. Die New Yorker sind sehr gebildet und sehr wissenschaftsgläubig. Wir wussten, dass wir Opfer bringen müssen. Ich persönlich glaube, dass es Impfschäden gegeben hat, dass jede Impfung auch Risiken birgt. Das soll man aufarbeiten, die Leute sollen entschädigt werden. Aber wir haben uns eben in einer absoluten Notlage befunden. Wenn ich dazu was in den Medien erzählt habe, in den Deutschen, kamen immer auch wieder Pöbeleien, das wäre ja alles frei erfunden, mit Leuten, Toten, die Berge von Toten. Ich kann dazu nur sagen, dass ein sehr renommierter Wissenschaftler, Arzt, Professor Heseltine aus New York mir erzählt hat, er ist ein Bekannter von mir, aber ich habe ihn auch interviewt und der hat zu mir on the record gesagt, dass vor seinem Krankenhaus lagen Leichen auf dem Bürgersteig gestapelt. Da haben sie natürlich das abgesteckt, dass da keiner reinkam. Aber er hat gesagt, die Medien haben gar nicht alles gezeigt, wie schlimm es war. Und hier die Leute waren zum Teil, also als ich schon mehr oder weniger das abgehakt habe, bin ich hier immer noch Leuten begegnet, die auch junge Leute, die total traumatisiert waren von dem, was sie hier erlebt und gesehen hatten. Also hier kriege ich nicht so viel Gegenwind und auch ja Ärger, Bösartigkeit mit dagegen, wie es gehandhabt worden ist. Aber wenn man in Staaten schaut, in denen sehr viele Republikaner leben, wie Florida und andere, da sieht man, das ist ein absolutes Reiz und vor allen Dingen auch ein Kulturthema. Und das transportiert sich ja jetzt auch weiter gegen die Impfungen. Und das war jetzt auch was ganz Merkwürdiges. Also unser Gesundheitsminister RFK Jr. ist ja ein totaler Impfskeptiker. Und wiegelt die Eltern auf, dass sie ihre Kinder nicht mehr impfen lassen. Und das sehen wir jetzt bei Masern. Das Ergebnis, dass tausende Kinder Masern bekommen und es jetzt auch 3 Todesfälle gibt.
Wenn jetzt immer mehr Menschen krank werden, führt das nicht dazu, dass die amerikanische Bevölkerung jetzt aufgeschlossener ist, was Impfungen angeht?
Ja, Umfragen zeigen ganz klar, dass die Mehrheit der Bevölkerung für Impfungen ist. Aber man braucht halt einen Mindestanteil an Geimpften, damit die Herdenimmunität greift. Das Merkwürdige ist, dass trotz dieser Umfragen, die jetzt auch in den Medien bekannt geworden sind, dass Donald Trump, der selber eigentlich der Bayer, der Erste, der eine Corona-Impfung bekommen hat, und seine Kinder und seine Familie, die sind alle geimpft, aber dass er RFK Jr., den Gesundheitsminister, dafür kritisiert hat, dass er nicht hart genug Impfskeptiker, den Impfskeptiker macht und dieses Impfthema kritisch beleuchtet. Und das ist ein bisschen sehr merkwürdig, aber Impfen ist ein absolut wirksames Kulturkampfthema, wo man die Leute wunderbar mit aufwiegeln kann und ablenken kann, gerade wo Donald Trump jetzt so viele Problemzonen hat.
Welches Thema vermutest du denn dahinter? Wollen die Kohle sparen?
Donald Trump will mit diesem politischen Kulturkampf den Rückhalt bei seinen Wählern verstärken. Und je weniger die Menschen an Wissenschaft glauben, je beeinflussbarer sie werden, je ungebildeter sie werden, desto mehr folgen sie dem Führer kritiklos und desto besser kann er die Macht in seinen Händen vereinen. Und das transportiert auch ganz klar die Ideologie dieser Regierung und die Ideologie der Tech-Titanen, die ja alle Sozialdarwinismus befürworten. Also die Schwächsten, Armen, Schwache, Kranke, die sollen ausgesiebt werden, weil die liegen dem Rest der Bevölkerung nur auf der Tasche. Und wenn Leute, die sowieso dem System, sagen wir mal, nur vom System unterstützt werden, aber nicht einzahlen oder ihr ganzes Leben eingezahlt haben, aber dann mit Anfang 60 sterben, das ist ja ideal. Dann hat man die gemolken, aber die sind dann nicht mehr da, sobald sie vom System zum Beispiel gesetzliche Rente oder Krankenversicherung bekommen würden. Also einmal ist es dieser Sozialdarwinismus, Machterhalt, Sozialdarwinismus und dann natürlich das religiöse Element, dass man sagt, ja, das ist ja Gottes Wille und wir werden verschont, weil wir sind auserwählt von Gott und die armen, doofen Demokraten, das sind alles Sünder und die werden von diesen Krankheiten erwischt. Dass davon mehr Republikaner erwischt werden, dass Tatsachen und Wahrheit spielen ja keine Rolle mehr. Das ist dann egal.
Es gibt aber was anderes, was Trump momentan auf die Füße fallen könnte, nämlich die US-Wirtschaft. Die wächst im zweiten Quartal deutlich langsamer, als das erwartet worden war. Der Iran-Krieg zieht die US-Wirtschaft runter. Das hat doch Folgen.
Wirtschaftliche Folgen waren natürlich abzusehen. Ich denke, dass der Ölpreis noch ganz viel Luft nach oben hat, dass die Effekte wieder mal verzögert auftreten. Aber Donald Trump scheint es egal zu sein, beziehungsweise es ist wohl so, was man hört hinter den Kulissen. Er will da jetzt raus aus dieser Kiste, kommt er aber nicht, weil der Krieg bereits verloren ist. Und es gibt weder einen gesichtswahrenden noch einen nicht gesichtswahrenden Weg daraus, weil die Iraner die Meeresenge von Hormuz nicht freigeben werden. Die werden die Kontrolle darüber nicht aufgeben. Also wir werden nicht mal mehr zu dem Zustand wie vor dem Kriegsbeginn zurückkommen. Währenddessen werden Milliarden und Abermilliarden dort verballert. Der Bevölkerung hat Donald Trump nochmal gesagt, wir haben kein Geld für Sozialleistungen, für Kinderbetreuung, für Krankenversicherung, weil wir müssen Krieg führen. Angriffskrieg wohlgemerkt. Und natürlich wird das den politischen Rückhalt hier aufweichen. Und das, ich sage es immer wieder, aber das bestärkt meine Sorge, dass Donald Trump so wenig besorgt ist über die Auswirkungen auf die nächste Wahl, weil sie die Wahl, die Republikaner werden versuchen, die Wahl so zu manipulieren, dass das Ergebnis entweder feststeht oder wenn sie verlieren, wird Donald Trump sagen, so Leute, jetzt auf die Barrikaden. Offensichtlich haben die Demokraten betrogen.
Naja, aber die neuen Umfragen zeigen ja massive Kritik an Inflation, Benzinpreisen und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Das kriegt er mit.
Ja, das kriegen vor allen Dingen wir mit, weil selbst wenn die Inflation jetzt nicht weiter groß steigen wird, die Preise bleiben bestehen, wie sie sind. Also kannst du ja hier mal in New York versuchen, in einem normalen durchschnittlichen Restaurant ein Steak zu bestellen. Da bist du alleine dafür mindestens $65 los. Also die sind so, seit 2020 sind die Preise so extrem gestiegen und gerade in letzter Zeit eben nochmal deutlich mehr. Wir kriegen es alle mit, aber du siehst von den Republikanern, das wäre ja so die erste Linie der Verteidigung gegen den Niedergang der Vereinigten Staaten, dass seine Parteigenossen ihm etwas entgegensetzen, tun sie aber nicht. Und wo vielleicht auch diese Fauci-Anhörung auch noch mit drüber hinweg täuschen wollte, ist, dass immer noch Mitch McConnell, der 84-jährige Abgeordnete republikanische, verschwunden ist. Wir sprachen drüber vor, ich glaube, 2 Wochen in diesem Podcast und ich sagte, ich glaube, der ist tot oder sie halten ihn künstlich am Leben, um den Demokraten einen Strich durch die Rechnung zu machen, dass sie keinen demokratischen Kandidaten irgendwie, keine Chance haben, diesen zu platzieren. Und der ist immer noch verschwunden. Die Mutmaßungen sind alle da. Die Republikaner sagen dazu keinen Pieps. Das sind alles so Sachen, wie will man da vernünftige Politik machen?
Na, vernünftige Politik ist ja da auch gar nicht absehbar. Aber ich frage mich einfach, wenn die Wirtschaft jetzt schwächer wächst, vielleicht sogar abschmiert, weil die Preise so steigen, wenn er sich im Iran verzockt hat, dann hat das doch irgendwann, fällt ihm das doch auf die Füße. Also das muss doch irgendwann mal Folgen haben, dass auch seine Macht erodiert.
Ja, aber wir kriegen ja die Realität zum Teil nur noch gefiltert wieder gespiegelt. Also ich glaube schon, man sieht auch immer mehr Interviews von ehemaligen Trump-Wählern, weil ihre Angehörigen deportiert worden sind. So, die sind selber Hispanier, haben 3-mal Trump gewählt und sind jetzt völlig geschockt, dass ihre Familie deportiert wird. Ich meine, das war alles vorher sonnenklar. Das ist alles mit Ansage passiert. Wenn Donald Trump in letzter Zeit in Sportstadien aufgetaucht ist, dann wurde der mega ausgebuht. Also ich denke schon, dass wir eine Trendumkehr sehen, aber die Medien berichten zum Beispiel über seinen geistigen Verfall, dass Mitch McConnell verschwunden ist, über die Missstände in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, berichten die so geringgradig. Selbst auch demokratische Outlets, also ein paar lasse ich außen vor, aber wenn man so in die New York Times guckt, Washington Post und so weiter, das wird alles nicht so dramatisch dargestellt, wie es eigentlich ist. Und das lullt die Leute so ein bisschen ein. Ja, man hat ein ungutes Gefühl, jetzt ist auch gerade der Markt wieder abgestürzt. Aber irgendwie, wie Donald Trump selbst sagt, das wird schon wieder. Es hat ja bis jetzt immer wieder irgendwie geklappt.
Na, da bin ich mal gespannt, wann sich das umkehren wird. Also, weil die Leute merken es ja an der Tankstelle, wenn sie ihr Auto voll tanken und immer mehr bezahlen müssen. Das geht ja an keinem vorbei.
Nein, und wir müssen ja auch sehen, wenn wir das Bruttoinlandsprodukt betrachten, ein großer Teil davon geht ja auf Tech zurück. Und von Tech profitieren ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung. Das ist kein Bereich, der mega viel Arbeitsplätze schafft. Der trägt extrem zur weiteren extremen Ungleichheit bei und deswegen viele offizielle Zahlen, soweit wir uns überhaupt noch darauf verlassen können, denn wie in vielen anderen Autokratien und wir befinden uns im Moment im Stadium einer Anokratie, also das heißt, wir sind keine reine, lupenreine Autokratie noch nicht, wir sind aber auch keine reine Demokratie mehr, werden Zahlen gefälscht durch diese ganzen Besetzung von Loyalisten in Schlüsselpositionen. Aber selbst wenn wir diesen Zahlen Glauben schenken, dann geben die ja nur ein begrenzt wahrhaftes Bild der Realität dar, weil eben viele Menschen an der Armutsgrenze leben. Und ich meine, das hat die FED schon vor mehreren Jahren festgestellt, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht mal $400 flüssig auf der Bank für einen Notfall hätte.
Sandra, danke für heute. Wir sprechen die Tage weiter. Es bleibt ja nach wie vor spannend. Hast du was Schönes vor am Wochenende?
Ja, nachdem ich die letzten Tage so ziemlich nonstop am Schreibtisch verbracht habe, werde ich in die Natur hinausgehen am Wochenende. Hoffentlich wird's Wetter schön. Wie sieht's bei dir aus?
Das mache ich auch. Ich fahre nach Hamburg und freue mich schon auf eine lange Wanderung am Elbufer. Dann mach's gut, hab ein schönes Wochenende. Bis bald.
Dankeschön, Uli. Du auch. Bis bald.
Einen Hinweis hätte ich noch. Wenn Ihnen und euch die Folge gefallen hat, dann klickt gerne auf Gefällt mir, abonniert Biz & Beyond und gebt uns gerne 5 Sterne. Das kostet euch nur einen Moment, hilft uns aber enorm. Bis zum nächsten Mal.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.